Weg von Yoga-Klischees, aufgesetzten Glitzerkram und Pseudospiritualität. Hin zu innerem Wachstum, Balance und Tiefgang in Om meets Alltag, der Podcast von und mit Katharina Bock. Liebevoll und alltagstauglich wirft Katharina einen Blick auf wertvolle Themen aus der Welt des Yoga. Balance, mentale Kraft und Lebensfreude. Bist du bereit für Yoga mitten im Leben?
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Om meets Alltag, Yoga jenseits der Klischees. Ich bin Katharina Bock und ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass ich heute Ralf Steuernagel, meinen Ayurveda-Lehrer, zu Gast habe, um mit ihm über eines, glaube ich, unserer beider Herzensthemen zu sprechen, mentale Gesundheit. Ralf, ganz herzlich willkommen.
Hallo, liebe Kathi, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir nachgekommen bist. Ich habe vorhin auch noch mal überlegt, ich habe damals, das war nämlich auch der Aufhänger zu dem Thema, als auf einem großen Ayurveda-Symposium, als ich einen Vortrag von dir gesehen habe. Und das hat mich auch zu dir geführt. Also auch der Aufhänger war schon das, worüber wir heute gemeinsam sprechen. Das finde ich auch spannend.
Mentale Gesundheit,
Mental
Health, ganz genau.
Ja. Und wirklich, ja, hochaktuell, glaube ich, auch immer und zu jeder Zeit. Und wir würden also gemeinsam wirklich viel das Thema mal beleuchten, auch aus verschiedenen Blickwinkeln in der Theorie und auch in der ganz anwendbaren Praxis. Und am Ende wieder runden mit ganz direkten Empfehlungen wirklich für deinen Alltag. Und der Einstieg heute ist sehr passend, ist der Mythos, auch sehr oft gehört, Yoga ist Sport. Und vielleicht können wir da uns heute gut auch langhangeln, gemeinsam, Ralf, dass wir das wirklich nochmal gut enttarnen, weil es wirklich eine so kraftvolle psychomentale Praxis ist und das eigentlich auch der Kern der Yoga-Praxis und das ja wirklich eine ganz anderer Kontext ist oder ein ganz anderes als wirklich klassisch Sport, auch wenn vielleicht die Asanas so anmuten. Und das ist die Einladung wirklich auch für heute. Und
Absolut.
ja, genau. Und ja, Ralf, wir machen das auch nicht in der klassischen Interviewform, sondern wir machen das so, dass wir uns darüber wirklich unterhalten. Und die erste Frage aber, die ich an dich hätte, wäre, was ist psychische Gesundheit? Was ist das überhaupt? Weil ich glaube, das ist so in aller Munde heutzutage, wird auch sehr viel benutzt.
Ja.
Und ich denke, es ist gar nicht immer so klar, was das denn eigentlich bedeutet.
Absolut. Also beim Thema Gesundheit, sowohl körperliche Gesundheit als auch psychische Gesundheit, gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Es gibt WHO-Definitionen, es gibt Definitionen aus einzelnen Fachgebieten heraus. Ich bin ein großer Anhänger von Perspektivwechseln. Das heißt, wir können verschiedene Perspektiven einnehmen, wenn wir die Frage beantworten wollen, was ist psychische Gesundheit? Ich selbst habe ja das Thema Psychosomatik und psychische Gesundheit als Schwerpunkt in meiner Praxis. Und baue dort verschiedene Verfahren ein und verschiedene Blickwinkel. Ein Blickwinkel, wie du schon gesagt hast, ist der traditionelle Blickwinkel aus Asien. Zum Beispiel die ayurvedische Psychologie ist ein Blickwinkel. Dann haben wir den Yoga. Yoga ist viel mehr wie als Sport, wie du gerade eben schon als Mythos enttarnt hast. Eigentlich ist die Yoga-Philosophie eine Psychologie, eine wirklich anwendbare Psychologie. Mir fällt hierzu übrigens ein ganz schöner Satz ein von Dr. David Frawley, sicherlich in der Yoga-Szene eine bekannte Größe aus Santa Fe in New Mexico. Ich habe David kennengelernt im Jahr 1997 auf einem Seminar. Das nannte sich Ayurveda and the Mind. Also Ayurveda und der Geist oder vom Geist des Ayurveda. Dazu hat er auch ein Buch damals geschrieben und veröffentlicht. Das wurde auch einer der Bestseller in dem ganzen Bereich. Und dort fing er das Seminar an mit einem ganz, ganz spannenden Zitat, was ich seitdem in allen Kursen rund um ayurvedische Psychologie sehr, sehr gerne von mir gebe. Und das Zitat lautet von David: Yoga is the psychology of Ayurveda and Ayurveda is the medicine of yoga. Das heißt, Yoga ist eigentlich eine Psychologie, und zwar die Psychologie des Ayurveda, und Ayurveda ist die Medizin des Yoga. Und damit wollte er schon darauf hinweisen, wie psychologisch durchdrungen der Yoga ist. Der klassische Yoga, Alle unsere Zuhörer, zumindest die Yoga-Affinen, wissen das natürlich, besteht aus 8 wichtigen Gliedern. Es ist ein Weg, ein Erfahrungsweg und ein Entfaltungsweg. Wenn wir diese 8 Glieder uns anschauen, dann können wir eigentlich feststellen, dass nur ein einziges Glied, nämlich das dritte Glied, Asana, tatsächlich mit ja, sportlicher Betätigung in Verbindung steht, mit Körperstellungen genauer gesagt. Und alle anderen Bereiche sehr stark in Verhaltensoptimierungen gehen und natürlich in Achtsamkeitspraxis bis hin zur tiefen Meditation und Einswerdung und Seinserfahrung, also der letzten Stufe sozusagen. Das heißt, der Yoga ist wirklich ein Weg zu psychischer Gesundheit und natürlich zu ganz, ganz tiefer Seinserfahrung. Das ist eigentlich die Betrachtung des Yoga. Und dann haben wir natürlich auf die Frage, was ist mentale Gesundheit, was ist psychische Gesundheit, die möglichen Blickwinkel aus der Perspektive der westlichen Psychologie, die ja auch nicht einheitlich ist. Wenn wir aus einer verhaltenstherapeutischen Perspektive schauen, ich komme zum Beispiel mehr aus der verhaltenstherapeutischen Ecke, dann schauen wir natürlich, wie du funktionierst in deinem Leben. Dann gehen wir sehr stark in die Gegenwärtigkeit hinein. Wenn wir hingegen eher aus einer tiefen psychologischen Ecke kommen, dann schauen wir sehr stark, inwieweit du gelernt hast, was dein Leben und deine Lebensgeschichte mit dir gemacht hat. Das heißt, auch in der tiefen psychologischen Therapie gehen wir sehr stark in die Kindheit zurück, während wir in der Verhaltenstherapie viel mehr schauen, wie reagierst du auf bestimmte Reize in der Gegenwart. Und für mich ist noch ein fünfter Blickwinkel, eine fünfte Perspektive auch sehr wichtig, weil es so ein bisschen meine geistige Heimat auch ist seit vielen Jahrzehnten, nämlich die buddhistische Psychologie, die auch sehr, sehr nah an der yogischen und auch an der ayurvedischen Psychologie liegt, aber trotzdem noch mal ganz eigene Qualitäten mitbringt. Und die buddhistische Psychologie, die definiert psychische Gesundheit vor allem darüber, dass wir lernen, sehr achtsam zu sein, dass wir lernen, vor allem Mitgefühl zu entwickeln und dass wir eine tiefe Akzeptanz lernen. Dazu werden wir bestimmt heute in unserem Gespräch noch näher kommen.
Ganz
Also von daher, es
bestimmt.
gibt verschiedene Blickwinkel. Was ist psychische Gesundheit?
Ja.
Wir würden sicherlich aus der westlichen typischen Perspektive sagen, naja, das Fehlen von Störungen ist gleichzusetzen mit psychischer Gesundheit. Das war ja auch mal so eine uralte WHO-Definition von körperlicher Gesundheit. Aber
Genau,
psychische Gesundheit ist natürlich viel, viel mehr geistige Gesundheit als nur das Fehlen von Störungen, also das Fehlen von größeren Ängsten, die mich behindern oder zurückhalten oder Störungen im Rahmen von depressiven Störungen, von Persönlichkeitsstörungen. Psychische Gesundheit ist viel, viel mehr als das und darüber werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen.
ja, oh, vielen Dank. Das spricht mir sehr, sehr aus dem Herzen, weil das ist auch wirklich so mein Fokus der langjährigen Arbeit, auch wirklich auf diesen Ebenen die Menschen zu erreichen, weil ich finde, so im, ja, so im Alltagsbild, egal ob jetzt Social Media oder Zeitschriften, Magazine, wobei das sich auch langsam dreht, finde ich, so in der Yoga-Welt ist immer so im Vordergrund wirklich die Asana-Praxis, also die körperlichen Haltungen oder Übungen. Und es greift immer, oder ja, immer, es greift manchmal wirklich ein bisschen zu kurz, wirklich in der Tiefe, weil eigentlich sind die Asanas ja wirklich auch nur Mittel zum Zweck, um erstmal wirklich sich selber zu spüren und auch immer wieder über das Spüren des Körpers, Spüren des Atems in den Moment einzutauchen und so auch so ein bisschen aus den Verstrickungen des Mind, also unserer Gedanken oder auch Emotionen herauszutreten oder auch über das Öffnen im Körper auch bestimmte Emotionen erstmal ins Fließen zu bringen oder überhaupt zu spüren.
Absolut, ja. Und diese Stabilisierung des Körpers hat ja auch aus psychotherapeutischer Sicht ganz, ganz große Bedeutung. Ich hatte jetzt gerade bis vor wenigen Minuten noch, bevor wir hier ins Gespräch eingetaucht sind, noch Patienten. Und eine Patientin, die ich gerade vor dir hatte, litt beispielsweise oder leidet unter starken Ängsten derzeit. Sehr viel Unsicherheit, Veränderungen. Es gibt Veränderungen in der Familie, weil ein Familienangehöriger verstorben ist und der ganze Nachlass zu regeln ist. Es gibt große Herausforderungen beruflicher Art, weil die Firma immer mehr Personalabbau praktiziert und so weiter und so fort. Also etwas, was ganz viele Menschen heute erleben. Und sie hat jetzt gerade in den letzten Wochen zunehmend Panikreaktionen entwickelt. So eine ängstliche Grundstimmung und Panikreaktionen und schilderte mir eben, dass sie zum Beispiel bei der Einfahrt in den Tunnel sehr, sehr starke Unruhezustände, Herzrasen, schweißnasse Hände und vieles mehr entwickelt. Und ich habe ihr eine ganz einfache Übung an die Hand gegeben. Diese Übung nennt sich Ankern im Sturm. Hilft allen Menschen, die gerade in so einer starken Wallung sind, in so einer starken Unruhe. Das muss nicht gleich eine Panikattacke sein. Aber wenn wir einfach merken, wir sind gerade nicht bei uns und es geht uns gerade psychisch nicht wirklich gut. Und ein zentraler Bestandteil von diesem Ankern im Sturm ist die Idee, dass sozusagen emotionale Probleme, die wir vielleicht akut erleben, wie ein Sturm sind, der über uns hinwegfegt. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann versuchen, den Sturm aufzuhalten, das wird mir aber auf der hohen See nicht gelingen. Das heißt, ich habe keine Chance, den Sturm irgendwie zu bekämpfen und irgendwie zu besiegen. Viel klüger ist es, was die Fischer machen auf hoher See. Sie werfen einen Anker und stabilisieren sich und lassen den Sturm vorbeiziehen. Und das, was wir psychotherapeutisch als Empfehlung geben, ist, dass wir in unseren Körper zurückkommen und den Körper stabilisieren und spüren. Im Englischen nennt man das Come back into your body. Das heißt, ich habe ihr die Übung zum Beispiel an die Hand gegeben, dass wenn sie solch eine Situation erlebt, dass sie, wenn sie sich die Möglichkeit hat, sich hinzusetzen, beide Beine ganz fest verwurzelt am Boden spürt und wirklich in den Boden hineindrückt, ihre Muskeln anspannt, ihre Handflächen aneinander drückt, vielleicht die Fingerkuppen aneinander drückt und jetzt mit weit geöffneten Augen die Umwelt wahrnimmt, also ihren Körper spürt, die Umwelt wahrnimmt und dadurch voll und ganz in diese körperliche Präsenz kommt. Weil wenn wir in unserem Körper stabil verankert sind, wird unser Geist weniger panikartige und angstbeladene Gedanken produzieren. Und deswegen können wir sagen, dass so eine gute Asana-Praxis eine unheimlich gute Psychoprävention ist vor ganz vielen psychischen Beschwerden. Definitiv.
Ja, absolut. Das ist so schön. Ich habe auch eine Folge schon zum Wurzelchakra eingesprochen vor ein paar
Ja.
Wochen und genau das auch gesagt. Insbesondere wirklich auch dann nochmal über die Füße zu spüren, Beine auch wirklich zu strecken, kraftvoll.
Ja.
Ich finde, das ist auch so spannend, wie auch richtig auch evolutionär in uns das verankert ist, sage ich mal, bestimmte Dinge, die wir mit dem Körper tun. Also die uns auch, ja, und energetisch sowieso, die uns wirklich auch in wieder eine Stabilität hineintragen oder über auch Aktivierung vom Oberschenkel, Vorderseite, Quadrizeps ist ja nachweislich, wirklich wird Adrenalin im Körper auch abgebaut. Das weiß man
Ja.
ja inzwischen auch durch Studien bestätigt, was teilweise die alten Yogis schon lange einfach durch ihre eigene Praxis, über die eigene Erfahrung erspürt haben und auch weitergegeben haben, so als Wissen. Ich finde das so
Absolut.
schön. Und auch dieser Zusammenhang immer wieder, also mich begeistert, dass ich bin ja jetzt auch seit weit über 20 Jahren tatsächlich selber im Praktizieren und auch im Unterrichten. Und mich begeistert einfach, dass wirklich auch immer wieder, und das kriegt immer auch noch mal eine neue Tiefe, dieser Zusammenhang zwischen einer Körperarbeit mit einem Atem oder wirklich auch also erstmal ja Energie spüren, aber dann auch bewusstes Energie lenken, um
Ja.
immer wieder in Balance zu kommen und natürlich, was immer da dranhängt, also umso mehr man auch eintaucht, finde ich, in die Praxis, umso deutlicher wird das, wie stark einfach unsere Gedanken und Emotionen damit in Verbindung stehen. Und
Absolut. Ja, und die Atemarbeit ist natürlich die direkte Verbindung zum Geist. Das ist die wunderbare Möglichkeit. Und ich habe das immer so verstanden, gerade auch im yogischen Kontext, dass eigentlich die Asana-Praxis unseren Körper so stabilisiert, dass durch diesen Körper künftig mehr Energie fließen kann. Also ein Yoga-Lehrer von mir sagte das mal vor vielen Jahren. Es ist so ein bisschen wie eine Glühbirne, deren Fassung du vergrößerst, damit einfach mehr Strom, mehr Watt durch diese Birne eben zirkulieren kann, die dann eben aufgebaut wird, diese Energie durch Atemarbeit, durch Pranayama und natürlich dann auch durch die geistige Arbeit. Denn was danach kommt, ist ja ganz entscheidend für unsere psychische Gesundheit. Der Atem bringt uns erstmal sehr stark in die Ruhe und sehr stark zu uns selbst und sorgt ja dann dafür, dass dann eigentlich genau das passiert. Pratyahara, der fünfte Schritt, das heißt also die Zurückziehung der Sinne nach innen und dann diese Achtsamkeitspraxis, Dharana, ne, diese Konzentration bis hin zur Meditation, bis hin dann zur Einheitserfahrung. Und das sind ja ganz viele Schritte, die im Yoga beschrieben wurden, die zutiefst psychologisch sind und natürlich dann auch ganz tiefgründig spirituell, wenn es um diese Einheitserfahrung geht.
Ja, absolut. Es ist witzig, ich habe eine Freundin, die macht gerade eine Coaching-Ausbildung, ist auch selber Psychologin und sie sagt immer, Mensch, Kathi, das ist genau das Gleiche, wie wir im Yoga machen. Es ist die ganze Zeit das Gleiche. Also Yoga ist ein Coaching-Tool am Ende, wenn man es so nutzen mag.
Ja.
Und ich denke auch, die Aussagen auch gerade auch mit diesem schönen Modell, womit du auch gerne arbeitest, Ralf, ne? Also das über wirklich auch psychische Flexibilität, das finde ich auch so wertvoll.
Ja.
Und das kommt ja aus der, auch aus der modernen Psychologie-Perspektive, oder?
Absolut. Ja, also das
Und
Konzept der psychischen Flexibilität kommt aus der
Flexibilität.
sogenannten Acceptance and Commitment Therapy. Das ist der Schwerpunkt meiner psychotherapeutischen Arbeit, seit über 10 Jahren mittlerweile in meiner Praxis. Und da ist die Grundlage, psychische Flexibilität zu fördern. Was heißt das konkret? Es geht darum, dass wir lernen, im gegenwärtigen Moment wirklich anzukommen, ohne Situationen, die unangenehm sind, ob sie äußere Situationen sind oder innere Situationen sind, die unangenehm sind, also Gedanken, Gefühle, Empfindungen zum Beispiel, ohne diese zu verdrängen, abzuwehren oder in irgendeiner Form zu vermeiden. Denn das größte Problem, was wir aus einer psychotherapeutischen Sicht haben, ist, dass wir unangenehme Dinge gerne vermeiden. Nehmen wir mal das einfache Beispiel von Ängsten. Menschen, die unter Ängste leiden, tendieren dazu, angstauslösende Situationen, Orte, Menschen zu vermeiden, weil sie natürlich vermeintlich dann beschwerdefrei sind und das Gefühl haben, dann geht es mir ja eigentlich gut. Das große Problem ist, je mehr wir allerdings vermeiden, desto ärmer wird unser Leben. Weil unser Leben besteht ja nicht darin, alles, was unangenehm und angstauslösend ist, zu vermeiden, sondern unser Leben besteht darin, dass wir uns Dingen exponieren, also gegenüber aussetzen, die für uns wichtig sind. Und wenn es natürlich dazu führt, dass wir dann Dinge vermeiden aus Ängsten, die uns eigentlich total wichtig sind, dann kann es sein, dass wir uns eben nicht so entwickeln können, wie wir uns eigentlich entwickeln möchten.
Man macht sich die eigene Welt dann so ganz klein, ne? Dadurch,
Ganz
da ist es
klein,
gar nicht mehr viel
ganz klein.
möglich.
Ja, und bei Menschen, die wirklich eine generalisierte Angststörung haben, das ist ganz dramatisch. Ja, also ich habe Patienten zum Beispiel, die trauen sich nicht mehr an den Briefkasten, aus Angst davor, was in dem Briefkasten liegen könnte. Ja, die trauen sich kaum noch nach draußen. Das heißt also, sie haben einen immer stärkeren sozialen Rückzug. Und dieser soziale Rückzug ist jetzt nicht spirituell, dass wir sagen, sie meditieren den ganzen Tag und sie finden jetzt ihr inneres Heil und ihr inneres Wohl, sondern es ist eben eine Vermeidungsstrategie. Und die Psychotherapie, nach der ich arbeite, auch sieht gar nicht Angststörungen als Störungen per se, sondern eigentlich als Verhaltensvermeidungsstörungen. Das heißt also, wenn wir in die Verhaltensvermeidung gehen, dann ist das die eigentliche Störung. Und wir wissen ja auch aus der modernen psychologischen Forschung, dass wir, wenn wir Ängste überwinden möchten, uns ihnen gegenüber aussetzen müssen. Das heißt, wir benötigen eine Exposition. Aber natürlich keine wilde Exposition, die zu Panik beiträgt, sondern eine geordnete Exposition. Ja, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt und auch mein Grundverständnis von psychischer Gesundheit, dass es nicht darum geht, dass wir beschwerdefrei sind, dass es nicht darum geht, dass wir keine Ängste haben, keine Stimmungsschwankungen haben. Weil in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt gibt es so viele Gründe, traurig zu sein. Es gibt so viele Gründe, frustriert zu sein. Es gibt so viele Gründe, enttäuscht zu sein. Es gibt auch genügend Gründe, ängstlich zu sein, weil es gibt so viele Kriege auf der Welt. Es gibt die Naturkatastrophen. Sehen wir gerade das Erdbeben in Myanmar und viele, viele weitere dramatische Situationen, die Menschen natürlich langfristig Ängste erzeugen können. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, I feel good, I am great and my life is wonderful. Also nach dem Prinzip, alles ist bestens und in Butter. Sondern es geht darum, dass wir uns entwickeln können. Und zu unserem Leben gehört eben auch Leidvolles mit dazu.
Und
Dieses
gerade auch.
Grundverständnis, das haben wir halt gerade in der asiatischen Philosophie, das haben wir im Ayurveda, das haben wir in der buddhistischen Psychologie, dass Leid zum Leben gehört, dass auch Ängste zum Leben gehören. Und dass ein gutes und gesundes Leben eigentlich ein Leben ist, dem wir uns gegenüber öffnen, ja, und wirklich Entwicklungsschritte gehen. Und ein Leben ohne Ängste wäre ein ganz, ich sage mal, armseliges Leben, ein ganz armes Leben ohne Kontakt zu den Werten, die uns wirklich wichtig sind.
Und auch wirklich auch noch mal vor dem Hintergrund, das findet man im Yoga ja genauso auch wieder wie im Ayurveda und sicherlich auch in der modernen Psychologie, dass man auch gerade, das kennt, glaube ich, ja auch wirklich jeder im Kleinen wie im Großen, dass man eben gerade auch an diesen Herausforderungen oder anspruchsvolleren Lebenssituationen immens wachsen kann und sich weiterentwickeln kann, weil ich finde immer so, wenn alles gut ist, ist zwar auch schön, aber das Leben so normalerweise verläuft immer in diesen Wellen und man kann sich wirklich ja in diesen, ja, wirklich eher anspruchsvollen Zeiten oder in den Tälern ja wirklich immens entwickeln, wenn man das immer so ein bisschen zu nehmen und zu verwandeln steht oder versteht oder
Absolut,
sich auch
absolut.
Unterstützung vielleicht dazu holt, um ja ins Wachsen zu kommen und da gestärkt
Ja, und wenn
Ja, was
wir
denn?
uns eine ganz wichtige Frage stellen, was hat mich in meinem Leben eigentlich am meisten weitergebracht? Was waren sozusagen die Meilensteine meiner Entwicklung? Und blicken zurück, dann kann ich dir versprechen, ich mache das ja seit vielen Jahren in Gruppen, dass 90% der Menschen Ereignisse schildern werden, die sehr schmerzhaft waren. Also zu 90% können wir davon ausgehen, dass eigentlich die wichtigsten Motoren unserer Entwicklung schmerzhafte Erfahrungen waren. Und wenn wir halt gerade mitten in dieser schmerzhaften Erfahrung sind, ist das natürlich äußerst unangenehm. Das wünschen wir niemandem und wünschen wir uns selbst auch nicht.
Ja.
Aber wenn wir natürlich diese Weisheit entwickeln, dass wir verstehen, eigentlich sind auch gerade die größten Herausforderungen, wenn wir auf einmal einen Arbeitsplatzverlust haben, wenn vielleicht eine Trennung bevorsteht, mit der wir nicht gerechnet haben, wenn uns geliebte Menschen enttäuschen oder wenn wir Verlusterfahrung sammeln, weil jemand stirbt beispielsweise und vieles mehr, was so alles im Leben eben passieren kann, wenn wir verstehen, dass diese Erfahrungen eigentlich in einigen Jahren rückblickend möglicherweise von großer Bedeutung für unsere Entwicklung sind, dann können wir auch in der Gegenwart ganz anders damit umgehen und es fällt uns dann leichter, uns dafür zu öffnen, auch für leidvolle Erfahrungen zu öffnen, Schmerz auch anzunehmen und zuzulassen, ihn nicht lieb zu gewinnen, keine Sorge, wir wollen jetzt nicht uns masochistisch verhalten,
Ja.
sondern wirklich zu verstehen, das hat einen tieferen Sinn, den ich vielleicht mit meinem begrenzten Geist nicht direkt jetzt erkennen kann, aber in den nächsten Jahren sich dieser Sinn vielleicht lüften und enthüllen wird.
Ja, das ist wunderschön. Und auch, ich glaube auch zu verstehen, dass es, also ich habe manchmal das Gefühl, immer auch mit den vielen Jahren Arbeit mit Menschen, dass für manche ist das immer so ein bisschen gefühlt wie eine Einbahnstraße. Also ich glaube, wenn man das Bewusstsein hat, dass das wirklich immer eher in Wellen verläuft und immer wieder Ups und Downs hat und es ist nicht in eine Einbahnstraße in eine Richtung irgendwie dann für immer weitergeht, sei es, finde ich, so auf der psychischen Ebene wie auch auf der körperlichen Ebene mit Erkrankungen oder sowas, dann ja, also alleine das Bewusstsein darum, finde ich, trägt einen auch da nochmal mit vielleicht mehr Leichtigkeit durch solche Phasen hindurch,
Absolut.
dass man es
Und
eher zügig versteht.
wenn natürlich wirklich dramatische Zustände entstehen und dramatische Umstände gegeben sind, ist natürlich immer wichtig, Hilfe zu suchen. Ja, also das
Ja.
nicht alleine mit sich auszumachen, sondern dann einfach auch Hilfe aufzusuchen und sich begleiten zu lassen. Das ist ganz wichtig. Das
Absolut.
Gleiche gilt auch, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie über lange Zeiträume immer wieder schwierige Erfahrungen mit Menschen sammeln, mit Arbeitgebern, mit Partnerschaften, mit der eigenen Gesundheit, wenn eine schlimme Diagnose kommt und vieles, vieles mehr. Wenn man so das Gefühl hat, Moment, der Scherbenhaufen wird irgendwie immer größer und es gibt eben nicht diese Wellenbewegung, wo es mal Herausforderungen gibt und dann aber auch wieder ruhigere Phasen, dann gilt es natürlich tatsächlich innezuhalten, ja, und in den Rückzug zu gehen und das Ganze mal zu beobachten und zu reflektieren. Warum erscheint das die ganze Zeit? Warum erlebe ich das die ganze Zeit? Könnte es sein, dass es bestimmte Kriterien momentan gibt in meiner Lebensorganisation, in mir und um mich herum, die bestimmte Schwierigkeiten immer wieder anziehen? Da muss man natürlich sehr sensibel mit umgehen, weil das ist natürlich ein Blickwinkel, der typisch ist gerade für die asiatische Betrachtung, also sowohl im traditionell alten Indien als auch in der buddhistischen Kultur, dass wir immer diese Haltung haben, naja, alles, was wir erleben, haben wir eigentlich ursprünglich mal selber gesät, den Samen. Das heißt, die Früchte, die wir ernten, sind letztlich von uns selber gesät worden. Und als psychotherapeutisch arbeitender Mensch muss ich das natürlich immer ein bisschen in Anführungsstrichen setzen,
Ja, finde ich
weil wir
gut.
müssen aufpassen, dass das dann nicht despektierlich wird und dass wir dann Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben, mehr oder weniger plump übermitteln, naja, das hast du ja eigentlich selbst verschuldet. Na, also das ist natürlich sehr uneinfühlsam. Deswegen, ja, da steckt eine Menge dahinter. Wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Aber es gibt eben auch manchmal Konstellationen, wo wir wirklich einfach sagen, meine Güte, da hat sich wirklich ein Scheißhaufen angesammelt an Problemen und an ganz, ganz vielen Schwierigkeiten. Hier gilt es jetzt nicht, Menschen noch irgendwo darauf aufmerksam zu machen, was hast du selber getan, dass so viele Probleme entstehen, sondern hier gilt es erstmal, Menschen wirklich anzunehmen, wirklich erstmal wahrzunehmen, ihnen beizustehen, ihnen zuzuhören, sie in den Arm zu nehmen, ihnen erstmal das Gefühl von Stabilität und von Sicherheit zu geben und dann schrittweise dafür zu sorgen, dass dieser Haufen abgebaut wird. Das ist natürlich klar.
Ja, absolut. Also das finde ich auch. Ich glaube, auch da ist es immer die Sache eines guten Maßes in der Betrachtung. Da muss man, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig sein, auch mit diesem Karma. Das ist ja auch mehr so ein Modewort geworden für irgendwie alles, was
Ja.
einem passiert. Finde ich auch
Ja.
immer ein bisschen schwierig. Also,
Ja, ich meine, Karma ist ja letztlich nichts anderes als Ursache und Wirkung.
ja,
Und das
klar.
bedeutet, wir säen tatsächlich ständig Samen, ne, mit unserem Körper, mit all dem, was wir essen, wie wir uns bewegen, was wir mit unserem Körper alles tun. Dann mit
Ja.
unserer Rede, also wie wir kommunizieren, und mit unserem Geist, das heißt, wie wir denken und welche Absichten wir haben hinter dem, was wir tatsächlich tun.
Ja.
Und mit Körper, Rede und Geist können wir eben diese Samen in einer gesunden Form säen. Dann werden wir meistens auch gesunde Früchte ernten, die uns wirklich wohlschmecken. Aber eben auch nicht immer. Es gibt Menschen, die säen sehr, sehr gute Samen, aber ernten trotzdem faule Früchte. Und das müssen wir auch nicht immer verstehen, weil dahinter gibt es einfach Naturgesetzmäßigkeiten, die oft viel größer und viel tiefer sind, als unser begrenzter Geist immer verstehen kann. Also zu glauben, jetzt tue ich Gutes und werde Gutes bekommen, das ist so ein bisschen vereinfacht dargestellt, ne? Und deswegen glaube ich schon, wir sollten immer etwas Gutes tun, ja, und auf allen Ebenen schauen, wie wir handeln. Aber ohne größere Erwartungshaltung. Und wenn ich
Ja.
vielleicht den einen Gedanken noch ergänzen darf, was dabei halt auch immer ganz wichtig ist, der Körper ist wichtig, die Rede ist wichtig, aber der Geist steht über allem. Das bedeutet, viel wichtiger als das, was wir tun mit unserem Körper, ist die Absicht, die geistig dahinter steht.
Ja.
Es gibt so ein altes buddhistisches Sprichwort, das ist ein bisschen hart, ein bisschen ja, direkt und provokativ, aber ich sage es gerne trotzdem, weil ich finde, da ist ganz viel Weisheit dahinter. Und dieses Sprichwort besagt, besser, du tötest jemanden mit deinem Körper und wünschst ihm dabei alles erdenklich Gute, als dass du jemanden streichelst und umarmst und ihm den Tod wünschst.
Ja.
Das klingt erstmal dramatisch. Was ist dahinter? Kein Mensch soll jemanden töten, ist ja klar, oder irgendeinen Schaden zufügen. Aber ganz wichtig ist, es geht nicht darum, piep, piep, wir haben uns alle lieb, so zu tun, als sei die Welt so schön und so freundlich und so diese rosarote Brille aufzuziehen, aber gedanklich eigentlich ganz, ganz anders drauf zu sein. Sondern manchmal ist es einfach auch notwendig, auch in der heutigen Zeit, auch mal auf den Tisch zu hauen, auch mal lautstark sich zu äußern. Ja, weil wenn wir immer nur
Absolut.
zurückgezogen und lieb und nett sind, werden wir in dieser Welt nicht wahrgenommen. Ob wir das mögen oder nicht, ist eine andere Fragestellung. Aber wir müssen manchmal deutlich werden und auch sehr klar sein. Wir müssen manchmal auch Dinge annehmen, die vielleicht nicht so sattva-dominiert sind, um es mal in der ayurvedisch-yogischen Terminologie auszudrücken, sondern wo wir ein gesundes Rajas brauchen, aber mit einem sattvischen Mind, also mit der Absicht, Gutes zu tun, mit der Absicht, Menschen zu helfen, mit der Absicht, wirklich Gutes in diese Welt zu setzen. Und
Absolut.
deswegen sollten wir uns immer im Hinterkopf halten, die Absicht ist wichtiger wie die Tat.
Absolut. Das finde ich auch, das finde ich so schön, dass du das auch ansprichst, weil ich glaube, dass uns ja auch immer viele Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer zuhören. Und ich glaube, also das kann ich auch aus meiner, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ralf, vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber aus dieser langjährigen Tätigkeit als Yoga-Lehrerin auch berichten, dass es, also auf der einen Seite wird es fast manchmal so ein bisschen von einem erwartet, weil man ist ja sozusagen, ja, wie auch immer man das ausdrücken will oder auf welchem Level, aber man ist eine spirituelle Lehrerin und ist verständnisvoll und so weiter. Und manchmal werden bestimmte ja, Verhaltensweisen von einem auch fast erwartet, dass man eben immer so lieb und nett ist und es dann allen recht macht. Also das erlebe ich immer mal wieder, dass wenn man, und möchte ich aber davon dringend auch abraten, weil ich finde, das braucht in hohem Maß eine große innere Klarheit, also in allen Belangen, sei das jetzt auch einfach, wenn man sich ja einen Kurs aufbaut oder irgendwo, sag ich mal, eher so businessmäßig da reinstartet, genauso wie wenn man merkt, was du vorhin auch angesprochen hast, finde ich auch so ganz wichtig, wenn man merkt, okay, da ist jetzt eine Yogaschülerin, die braucht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Unterstützung, als dass sie jetzt hier zu mir zum Yoga kommt, braucht vielleicht in ihrer Lebensphase ein bisschen therapeutische
Ja.
Unterstützung oder was mehr, auch da immer wieder selber diese innere Klarheit zu haben, das anzusprechen, weil das ist auch letzten Endes so eine Mischung auch aus Verantwortung, immer diesen Menschen gegenüber und auch sich selbst gegenüber oder auch dem, was man aufbaut. Also das finde ich ist wirklich ein Riesenthema auch in der Yoga-Welt. Und wie gesagt, manchmal, also ist nicht mehr vielleicht so stark, wie ich es früher manchmal erlebt habe, aber ich habe so das Gefühl, auch das wird manchmal erwartet. Also zu viel Klarheit oder auch mal ein rajasiges Auftreten in großer Klarheit der Yoga-Lehrerin mit sattwischen, ja, wirklich mit sattwischen Absichten wird manchmal einfach auch, ja, sorgt richtig für Irritation, wird gar nicht verstanden.
Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ein westliches Denken, was wir hier so entwickelt haben, weil
Ja.
ich habe ja in den 90er Jahren viele Jahre in Indien verbracht, habe dort ja auch studiert. Und ich kann nur sagen, in Indien habe ich keinen einzigen Yogameister getroffen, der lieb und nett
Das
war.
stimmt.
Und auch kein Ayurveda-Lehrer. Also meine Lehrer, wenn ich mich nicht gut vorbereitet habe, da war der Unterricht zu Ende, bevor er begonnen hat. Die haben mich rausgeschmissen.
Genau.
Meine Lehrer haben geschrien mit ihren Patienten, wenn die nicht den Anordnungen Folge leisteten. Das sollen wir jetzt nicht unbedingt übernehmen, weil die Inder sind da manchmal ein
Bitte
bisschen
nicht.
hart und rau und ruppig. Ja, also ich war in den ersten Jahren auch sehr indisch geprägt hier und ich weiß noch gut, als ich im Jahr 2000 mit meiner lieben Frau zusammenkam und die zum ersten Mal zu mir in die Praxis kam und sah, wie ich mit meinen Patienten umging, hat sie gesagt, das kannst du doch wohl nicht im Ernst meinen. Ja, und hat gesagt, also das geht überhaupt nicht, ne? Weil ich war sehr indisch geprägt und war
Ja.
eben auch so, ja, also sozusagen Disziplin ist alles und da geht gar nichts drüber. Und also ich war wenig einfühlsam. Das hat sich dann Gott sei Dank in den Folgejahren geändert,
Kann ich
weil ich dann eben
bestätigen.
auch gelernt habe. Aber ich will damit einfach nur sagen, wir müssen nicht immer lieb und nett sein, sondern ich glaube, gerade auch als Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer ist es sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, diese Klarheit zu haben. Und die zentrale Aufgabe ist ja auch so ein Bild, was im Yoga gerne weitergegeben wird, ist wirklich, dass wir eigentlich anderen, nämlich den Schülern, einen Spiegel vorhalten.
Ja.
Und dieses Mirroring, also diese Spiegelung, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente. Ich würde nur jetzt aus einer psychotherapeutischen Sicht noch einen Punkt dabei ergänzen, den würde ich auch den ein oder anderen indischen Kollegen manchmal empfehlen, zuerst mal selber in den Spiegel zu gucken. Das ist
Ja.
eigentlich immer das Wichtigste. Das machen auch leider nicht alle
Ja, ist
und wollen dann immer
wichtig.
gerne andere spiegeln und anderen den Spiegel vorhalten
Ja.
und dann belehren.
Ja.
Das Wichtigste ist ja die eigene Arbeit, ne? Dass wir wirklich uns immer wieder selber anschauen. Und da gibt es ja von Jahr zu Jahr, je weiter wir kommen, immer mehr Arbeit, die zu leisten ist, weil wir ja immer mehr erkennen, wie weit wir noch entfernt sind von dem, wo wir eigentlich hinwollen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also erstmal selber in diesen Spiegel schauen, bevor wir andere belehren und bevor wir anderen dann Achtsamkeit beibringen, etc.
Ja, absolut. Das ist ja auch, auch in meiner Arbeit in den Yoga-Lehrer-Ausbildungen ist das einfach auch der Hauptbestandteil. Sowieso ganz schön, weil ja auch viele, das finde ich immer richtig schön. Da denke ich so, wow, ja, genau so ist es auch. Also wenn die Interessentinnen und Interessenten dann wirklich kommen und sagen, ach nee, ich weiß gar nicht, ob ich unterrichten will. Ich will das einfach für mich selber erstmal tiefer erkennen und ergründen. Und das ist genau der Weg. Also es funktioniert anders gar nicht. Deswegen, ja, ist auch wirklich der Aufbau der Ausbildungen bei mir so, dass es wirklich über die eigene Entwicklung, persönliches Wachstum im Kontext eben der Yoga-Tradition, aber auch ganz weit in alle Richtungen darüber hinausgeschaut und dass das so
Absolut.
passieren kann, weil das finde ich ganz wichtig, weil ich kenne es auch selber aus meinen langen Jahren. Also es gibt auch Yoga Lehrerausbildungen, die rein bei der Technik sind und wenig die Persönlichkeitsentwicklung mit integrieren. Und dann ist das auch am Ende wirklich manchmal, ja, wie soll man sagen, also es ist gar nicht so ohne, glaube ich, für alle Beteiligten dann so vor eine Gruppe zu gehen. Das geht auch manchmal wirklich ganz schön schief. Und es ist immer wieder, auch immer wieder neu, das eigene Hingucken, ne? Das ist ja als Therapeut auch, glaube ich, überhaupt nicht anders, um dann
Absolut. Es
gute
gibt
Arbeit
ja
leisten
bei
zu
vielen
können.
Ausbildungen auch, was ich immer höre, die Betitulierung, sage ich mal, als sogenannter Übungsleiter. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also ich würde das tatsächlich unterscheiden, einen Yogasana-Übungsleiter
Sowas,
von
ja,
einem
genau.
Yogalehrer oder einer Yogalehrerin. Also ich glaube, das ist ein großer Unterschied, ne? Weil Übungsleiter ist dann eben tatsächlich mehr der gymnastische Teil, der ja auch toll ist, ne? Ich meine, die Asana-Praxis hat ja ganz viele gesundheitliche Vorteile, sowohl
Ja.
für den Körper wie auch für die Psyche. Aber ein Yoga-Lehrer, darunter verstehe ich schon was anderes, ne? Darunter
Ja.
verstehe ich tatsächlich Menschen, die die Yoga-Philosophie durchdrungen haben und sich eben bestmöglich bemühen, danach selber zu leben. Es ist ja immer ein Bemühen und das gelingt uns an manchen Tagen besser, an anderen Tagen etwas weniger gut. Aber das als Grundorientierung zu haben der
Absolut,
eigenen
ja.
Lebensweise.
Absolut. Und da auch wieder ganz liebevoll drauf geschaut mit gutem Maß.
Absolut.
Schön, ja, was du sagst. Und wenn wir auch bei der Yoga-Philosophie nochmal sind, du hast ja gesagt, das finde ich auch ganz schön. Es gibt ja auch nach Patanjali gibt es ja auch er nennt ja nicht nur, wie geht der Yoga-Weg sozusagen, die 8 Stufen oder 8 Glieder. Er sagt ja auch, was sind die Hindernisse, die dir auf deinem Weg begegnen werden.
Ja.
Er nennt sie ja mit, damit man sie dann erkennt, wenn sie denn da sind. Und Vermeidung oder ja, Abwehr ist ja auch eines der Hindernisse, neben auch Angst, was
Ja.
wir ja auch schon besprochen hatten. Und was auch noch ein großes Hindernis ist, ist ja sozusagen Raga, dieses haben wollen oder wirklich so eine Begierde. Das pendelt dann wieder so in die andere Richtung, ne? Das ist natürlich auch was uns massiv so aus unserer, ja, auch wirklich aus unserem mentalen Gleichgewicht herausholen kann, wenn wir irgendwie zu
Absolut.
Rajasic unterwegs sind. Ja, genau, ist ja vielleicht.
Ja, da haben wir auch eine
Magst
sehr
du da
schöne
noch was
Brücke
sagen?
zum Beispiel zur buddhistischen Psychologie, die das auch sehr klar definiert.
Ja.
Dort gibt es eine Vielzahl, genauer gesagt sogar 84.000, aber das ist eine symbolische Zahl, an verschiedenen Giften, die unseren Geist belasten können, sogenannte Geistesgifte. Aber wir können die in drei Gruppen zusammenfassen. Das ist, was du gerade eben erwähnt hast. Das ist einmal die Störungen, die aus übermäßiger Anhaftung heraus entstehen. Dann die Störungen, die aus übermäßiger Abneigung heraus entstehen und die Störungen, die aus Unwissenheit entstehen. Also Anhaftung, Abneigung und Unwissenheit. Das sind eigentlich die drei Wurzeln allen Übels in unserem Geist. Und da werden tatsächlich auch in der buddhistischen Lehre zum Beispiel die, ich sage mal, Konstitutionen unterschieden. Also man geht davon aus, dass es eben Menschen gibt, die eine stärkere Neigung zur Anhaftung haben. Das sind dann Menschen, die eben oft keine Grenzen kennen, die immer mehr Erlebnis haben wollen, die vielleicht auch dann ungesunde Lebensweisen praktizieren, zu Drogen finden, übermäßig sich sexuell betätigen und viele andere Dinge praktizieren aus Anhaftung heraus und daraus aus diesem Übermaß krank werden. Und dann gibt es die Menschen, die eher mit Wut und Zorn sehr viel zu tun haben, die also immer diesen Ärger in sich tragen und immer in diese Abneigung gehen, also auch die Tendenz haben, anderes schlecht zu machen, um sich selber gut zu machen. Das sind eher diese abneigungsorientierten Menschen. Und dann gibt es die Unwissenheit. Die Unwissenheit ist im Prinzip die tiefste Pathologie, wenn wir so wollen, in unserem Geist. Das heißt, dass wir nicht mehr wirklich unterscheiden können zwischen Illusion und Realität, zwischen dem, was ist mir eigentlich zuträglich und was ist mir abträglich oder was ist dieser Welt zuträglich und was ist dieser Welt abträglich. Und wenn wir das dann in Verbindung mit den Triguna setzen, den drei Kräften, die in unserem Geist wirken, die ja sowohl im Yoga eine große Rolle spielen als auch im Ayurveda, nämlich Sattva, Rajas und Tamas, dann können wir sagen, zu Rajas gehört sowohl die Anhaftung als auch die Abneigung und zu Tamas gehört die Unwissenheit. Ja, und deswegen ist eben Rajas und Tamas, wenn es in dieses Übermaß gerät, tatsächlich psychopathogen, also kann uns geistig krank machen. Und wenn wir es eben gesundheitsfördernd nutzen wollen, dann nutzen wir Tamas, damit wir uns erholen im Schlaf. Das haben wir alle jede Nacht. Das ist ein tamasischer Ausdruck unseres Lebens, aber ein gesundheitsfördernder tamasischer Ausdruck. Und dann nutzen wir eben Rajas immer in Verbindung mit dieser sattwischen Absicht, also immer in Kombination mit Sattva, um Gutes zu bewirken. Ja, und dann müssen wir eben manchmal auch sehr deutlich sein, auch die ganze Kraft unseres Geistes einbringen, um Dinge in dieser Welt zu bewegen und Gutes zu vollbringen. Und das geht ohne Rajas nicht, ne? Weil wenn wir nur im sattwischen Modell wären, dann wären wir im Prinzip in einem sehr passiven Zustand, in einem sehr friedvollen Zustand, der viel Gutes vollbringt, aber der natürlich nicht ganz so viele Berge versetzt.
Ja, das ist schön. Ich kann an der Stelle auch gerne nochmal verweisen auf die Podcast-Folge zu den Gunas, Glückliches Leben. Wie geht das, wenn ihr
Ja.
da genauer nochmal reinhören wollt? Genau, ja, das ist super. Also ich liebe auch einfach, sich da drin zu bewegen. Und ja, also, und das ist spannend, ne, weil das die Unwissenheit Avidya haben wir im Yoga ja auch wieder drin.
Ja.
Also das ist, ich finde das so schön, also wie auch vorhin, also die moderne Psychologie, auch die ganze Forschung jetzt aus viel, viel, viel der Forschung aus der Neurowissenschaft oder Buddhismus sowieso, was ja, also genau auch so dein Feld ganz stark mit ist, glaube ich.
Ja.
Das
Ja und
in den Aussagen ist es sehr, sehr ähnlich und das freut mich immer einmal mehr, weil das nochmal für mich so sagt, hey, Die Blickwinkel können so ganz unterschiedlich sein, aber es, im Grunde kommt man immer wieder auf ähnliche, sehr, sehr ähnlichen Kern, ähnliche Dinge zurück.
Absolut. Ja, und das Tolle im Ayurveda ist wiederum, dass jetzt noch eine Verbindung von diesem Rajas und Tamas, von dem wir gerade eben sprachen, zum Körper hergestellt wird. Das heißt, wenn wir zum Beispiel uns die Frage stellen, ayurvedisch, warum ist ein Mensch körperlich krank? Was weiß ich, hat Diabetes oder hat Rheuma oder hat eine Herzmuskelentzündung oder sonstiges, egal welche Krankheit, dann heißt es in der ersten Kausalebene, dass die Ursache primär darin liegt, dass die Ernährung und der Lebensstil nicht adäquat waren. Der Lebensstil ist jetzt ein großes Feld natürlich, ne? Also Schlafgewohnheiten, Bewegungsgewohnheiten und vieles, vieles mehr. Und jetzt kommt aber der nächste Schritt. Der Ayurveda fragt jetzt, aber warum ernähren sich denn die Menschen eigentlich nicht gesundheitsfördernd und zuträglich? Warum führen wir einen Raubbau mit unserem Lebensstil? Und
Kommt
jetzt kommt der
wieder eins
Geist ins
meiner
Spiel.
Lieblingssätze, glaube ich. Das
Genau,
möchte
jetzt kommt der Geist ins
ich.
Spiel, nämlich weil unser Geist entweder Rajas oder Tamas dominiert ist.
Ja.
Und wenn dieses Rajas und Tamas unseren Geist verhüllt und verdunkelt sozusagen, dann kann der Geist seine normalen Funktionen, die er eigentlich in sich trägt, nicht mehr richtig ausführen. Und diese Funktionen sind ja auch ganz bedeutsam. Im Ayurveda werden sie ganz genau beschrieben. Also in der ayurvedischen Psychologie arbeiten wir mit diesen geistigen Fakultäten, wie sie auch heißen. Und die drei wichtigsten kann ich vielleicht kurz nennen, für diejenigen, die es interessiert, sind einmal das Unterscheidungsvermögen, ganz entscheidend, ja, dass wir also lernen zu unterscheiden, was ist wirklich zuträglich und nicht zuträglich, was ist eben Realität, was ist Illusion, eine sehr komplexe Thematik. Das ist unser sogenannter Buddhi, ja, ein ganz wichtiger Teil unseres Geistes. Dann haben wir Dritti, das ist unsere Entschlossenheit, unsere Willenskraft, unsere Kraft, mit der wir Dinge tun. Und gleichzeitig, mit der wir uns vor Dingen fernhalten. Auch ganz wichtig. Und die dritte große Kraft nennen wir Smriti. Und Smriti ist das Erinnerungsvermögen. Das heißt, Erlebnisse richtig abzuspeichern, damit wir später immer wieder auf sie zugreifen können. Denn wir erleben die meisten Dinge, die wir im normalen Alltag erleben, nicht zum ersten Mal. Wir haben sie schon zigmal erlebt. Aber ganz oft haben wir nicht aus ihnen gelernt, weil wir sie nicht richtig abgespeichert haben. Und nur mal um die drei, es gibt insgesamt acht geistige Fakultäten, aber diese drei zu nennen, mit diesen drei Fakultäten können wir ganz intensiv arbeiten. Das heißt, wir schauen dann in der Psychodiagnostik, ob eher das Unterscheidungsvermögen leidet und mangelhaft derzeit ist. Und dann gucken wir, was können wir tun, um das zu stärken. Oder haben wir ein Problem mit der Entschlossenheit? Da steckt zum Beispiel auch das Thema Disziplinfähigkeit dahinter. Entscheidungsfähigkeit. Nur wenn ich unterscheiden kann, kann ich mich auch entscheiden. Also Menschen, die sich nicht entscheiden können im Leben, was der richtige Weg ist, ob es der Beruf ist oder ob das die Partnerschaft oder sonstiges ist, die haben oft ein Unterscheidungsproblem dahinter. Oder liegt das Problem doch eher im Bereich der Erinnerung und Speicherungsfunktion? Das sind ganz, ganz spannende Modelle, die auch immer noch brandaktuell sind, obwohl sie über 2000 Jahre alt sind.
Absolut, ja, absolut. Ich finde es so spannend und auch, also Wahnsinn, was da für ein Wissen da ist und wie einen das leiten kann, auch in immer wieder so im eigenen Tun oder wirklich dann auch im Weitergeben. Das ist, ja, also ich bin immer total begeistert von diesem Wissen und
Ja.
das so zu integrieren. Ich dachte nämlich, du willst auf einen anderen Satz gehen, den ich immer sehr cool finde, der passt auch immerhin, weil Ayurveda wertet ja nicht, es benennt die Dinge. Und es gibt ja diesen schönen Satz immer, das Versagen der menschlichen Intelligenz.
Ja, genau. Prajnapadana im Sanskrit.
Genau.
Genau. Ne? Das ist genau der Zustand, dieses Versagen der menschlichen Intelligenz, ist der Zustand, wenn eben Tamas uns verhüllt und Rajas uns verhüllt. Ne? Wenn die zwei dominieren, dann gibt es selten etwas Gutes.
Ja,
Ja.
absolut. Ja.
Und deswegen ist es am Ende immer unser Geist, der dazu beiträgt, dass wir uns falsch ernähren oder der dazu beiträgt, dass wir einen Lebensstil führen, der halt zu Krankheit führt. Deswegen, letztlich muss man sagen, aus ayurvedischer Perspektive gibt es keine Körperkrankheit ohne eine geistige Ursache, auf welcher Ebene auch immer.
Ja.
Deswegen schauen wir uns das eben immer ganzheitlich an. Und ganzheitlich bedeutet, im Ayurveda ist eigentlich jede körperliche Thematik auch immer von sinnlicher und geistiger Seite zu durchleuchten und jede psychische Problematik auch gleichzeitig körperlich zu durchleuchten. Denn wir können ja über den Körper auch die Psyche wieder unterstützen. Und
Absolut.
modern würden wir das dann eben Psychosomatik auf der einen Seite und Somatopsychologie auf der anderen Seite nennen.
Ja, das ist schön. Da ist auch wieder der Bogen zur Yoga-Praxis, wenn man sie dann auch so ganzheitlich übt.
Absolut.
Das ist so schön. Ich habe auch noch mal eine Frage an dich. Das finde ich ganz spannend. Ich glaube, das kommt eher so aus der Neurowissenschaft, dass ja schon auch unser Mind, also eigentlich auch so aus der Evolution heraus, so eigentlich geprägt ist, dass wir eher so ein bisschen, also wenn wir nichts tun, wenn wir unseren Geist nicht kultivieren, dass der Geist oder unser Mind so ein bisschen pessimistisch ausgerichtet ist. Und ich habe da immer so diese Vorstellung, keine Ahnung, unsere Vorfahren, weit Vorfahren sitzen irgendwie am Lagerfeuer und es raschelt im Gebüsch. Und
Ja.
wahrscheinlich sind die Optimisten irgendwie ausgestorben, weil sie gedacht haben, ach, das war bestimmt nur der Wind, statt dass das irgendwie ein, keine Ahnung, Sepitzer-Antiker oder irgendwie sowas war.
Ja.
Und das ist was, finde ich, ja, würde mich auch nochmal super deine Meinung dazu interessieren, weil ich finde so, das ist was, was ich auch so kostbar finde, dieses Wissen zu haben. Und egal, was es dann ist, ob es eine Yoga-Praxis ist oder ob man sich eher im TCM-System sieht oder in irgendeiner Art von buddhistischer Zen-Meditation oder wie auch immer, aber dass man sozusagen für sich auch gerade in diesen wirklich auch turbulenten, instabilen, verrückten Zeiten, dass man sich sozusagen etwas sucht, was für einen funktioniert, um so ein bisschen den Mind zu kultivieren, weil ich habe jetzt so auf vielen Reisen gerade auch immer natürlich Südostasien viel erlebt, das ist natürlich da ganz anders kulturell verankert und ist da ja auch, da muss man ja auch mal ein bisschen gegen den Strich bürsten, ist manchmal ja auch sehr bisschen mit Aberglaube oder Angst auch angstvollem mit überlagert, aber prinzipiell sozusagen den Mind zu kultivieren. Also ich wüsste mittlerweile gar nicht mehr auch, wie es ohne geht in der Welt, in der heutigen Welt.
Ja,
Vielleicht, ja, kannst du dazu noch mal was sagen? Das würde
sehr
mich
gerne,
interessieren und
sehr
ich
gerne.
denke,
Also du
alle, die
sprichst
zuhören,
vor allem
auch.
von dem sogenannten Steinzeitgeist, ja,
Ja.
von dem mittlerweile die Neurowissenschaften sehr genau sprechen, weil das wirklich untersucht wurde. Also dieser Stone Age Mind und dieser Steinzeitgeist, der ist tatsächlich in uns heute noch aktiv. Also wir haben wie so eine Art Voreinstellung, könnten wir sagen, so eine Default Setting, eine Voreinstellung. Und wie du schon richtig gesagt hast, als wir mal in den Höhlen gewohnt haben und am Lagerfeuer saßen, es gab eigentlich immer zwei wichtige Kriterien. Das erste war, alleine konnten wir nicht überleben. Das heißt, wir mussten in Gruppen uns behaupten und mussten in Gruppen sein, ansonsten waren wir nicht überlebensfähig in der freien Natur, in der wilden Natur. Und das zweite, was ganz entscheidend war, wir mussten Gefahren antizipieren. Das heißt, das Grundprinzip der Steinzeitmenschen war Safety first. Sicherheit stand an erster Stelle. Und deswegen waren die Sinne so geprägt, wie du schon sagtest, jedes Rascheln zu interpretieren. Oh, könnte da ein wildes Tier vielleicht hinter dem Busch hervorkommen? Der berühmte Säbelzahntiger oder auch ein fremder Stamm, der uns überfallen will. Also man musste praktisch immer to be alert, wie man so schön sagt. Ich komme immer mit englischen Begriffen, sorry, aber ich habe das alles mal auf Englisch gelernt und deswegen kommen mir dann immer englische Worte, aber ich übersetze sie natürlich gerne. Also to be alert bedeutet einfach immer so auf der Hut zu sein, ja? Und diese Grundeinstellung, die haben wir heute noch in uns. Es gibt aber einen zentralen Unterschied. Wir haben nicht mehr die Gefahr von damals. Es gibt nicht mehr den Säbelzahntiger und es gibt auch nicht die fremden Stämme in der Form und es gibt auch nicht diese Gefahr, alleine nicht überleben zu können. Natürlich brauchen wir auch Mitmenschen, aber die Gefahrenlage hat sich komplett verändert. Nur diese Safety First, die ist die Grundhaltung, die immer noch bleibt. Und weil praktisch so viel Unsicherheit in der freien Natur nicht mehr existiert, übertragen wir diese Unsicherheit leider heute auf zwischenmenschliche Situationen. Wir übertragen sie auf Social Media beispielsweise. Das heißt also, die Gefahren des Säbelzahntigers von früher sind heute die Gefahr, dass wir einen Daumen nach unten kriegen auf irgendeinen Post bei Instagram oder eine böse Antwort erhalten. Und das führt natürlich zu ganz, ganz vielen Problemen, die die Menschen heute haben. Und wenn wir das einmal begriffen haben, dass unser Geist uns eigentlich nicht quälen will, wenn er uns irgendwelche komischen Gedanken die ganze Zeit lang vorspielt oder Gefühle erzeugt oder so ungute Empfindungen, sondern dass er uns eigentlich nur schützen will vor Gefahren, dann haben wir ganz, ganz viel gelernt und können mit diesen Gedanken und Gefühlen, die vielleicht belastend sind, ganz anders lernen umzugehen. Das ist ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit auch.
Wow, das ist auch nochmal so wertvoll. Ja, super. Vielen Dank. Wollen wir schon mal runden, Ralf? Ich glaube, sonst wird das, wir können auch noch ein bisschen weiterreden.
Ja,
Ich
sehr
glaube, wir
gerne.
können hier viel Zeit füllen. Weil wir haben ja noch ganz konkrete Empfehlungen für dich und für euch. Genau, und würden die jetzt mal hier so zusammensammeln, was uns beiden einfällt, nochmal ganz konkret für deinen Alltag, für deine psychische Balance, für deine psychische Gesundheit.
Katharinas Empfehlungen für deinen Alltag.
Was auf jeden Fall ich noch mal gerne gebündelt auch hier direkt anbringen würde, wäre eine Art von Praxis im Umgang mit dem Mind zu kultivieren. Also den Mind nicht sich selbst zu überlassen, sondern wirklich auch immer wieder sich einzuüben in der Meditationspraxis oder letzten Endes immer der Bogen natürlich auch über Asana, Pranayama, so weit in eine Ruhe und Klarheit zu kommen, dass man in der Lage ist, so eine beobachtende Perspektive für die eigenen Gedanken einzuüben. Also wie auch immer, also gibt es ja eine Million Möglichkeiten, das wirklich zu kultivieren auch und auch immer wieder wohlwissend, man ist viel mehr, viel, viel, viel mehr als die eigenen Gedanken oder auch die eigenen Emotionen. Und dass man ja wirklich damit eine Bewusstheit sich einübt. Und das ist ja immer so, finde ich, auch beides. Also es kann man einerseits auf der Yogamatte oder wie auch immer Meditation einüben, aber auch da, dass es sich wirklich so in den Alltag weben kann. Also das kann man genauso, wenn man auf dem Heimweg ist, ob man sich auf den Atem ausrichtet, dadurch zu sich kommt, ins Spüren kommt, vielleicht sogar der zweite Punkt schon auch, wirklich immer wieder dadurch in die Stabilität, ins Spüren, ohne dass man die Gedanken sozusagen da die Energie reingibt, die einen in Vergangenheit oder Zukunft ziehen und immer aus dem Moment, auch aus diesem direkten Erleben und dieser Lebendigkeit rausziehen. Und auch, was finde ich, daraus auch für eine Wahnsinnsfreiheit erwächst, das hängt damit dran, dass man eben auch wirklich letzten Endes entscheiden kann, welche Art von Gedanken man wirklich auch kultivieren möchte oder wo man auch Energie reingibt oder welche Gedanken man vielleicht kennt, weil sie einem gut vertraut sind, die man aber dann auch wohl immer oder ja wohl ganz immer gehen lassen kann, weil man weiß, dass sie, ja, der Mind produziert eben diese Art von Gedanken vielleicht aus einer bestimmten Erfahrung heraus, aber es ist nicht die Realität. Also, dass man das lernt, das zu unterscheiden, Gedanken über uns selbst oder andere und da auch eine Wahlfreiheit erlangt.
Ja, und da würde ich vielleicht direkt was anschließen, was auch dazu ganz, ganz gut passt. Ich denke, ein ganz wichtiger Rat ist erst einmal, nimm dich nicht so wichtig. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil es gibt eine ganz einfache Formel und ich übersetze die eigentlich immer so, übermäßige Beachtung bringt Verstärkung. Na, also wenn wir bestimmte Dinge wie zum Beispiel Gedanken oder auch Gefühle übermäßig beachten und von allen Seiten beleuchten und nochmal hinterfragen und nochmal debattieren, dann verstärken wir sie. Und das Gleiche gilt natürlich auch für angenehme Dinge. Das heißt also, wenn wir uns mal nicht mehr ganz so wichtig nehmen und immer nur als Mittelpunkt dieser Welt und es dreht sich alles nur um unser persönliches Befinden, dann können wir schon einen ganz, ganz guten Schritt aus vielen Problemen herausgehen. Also von daher, glaube ich, ist das schon mal ein ganz wichtiger Punkt, nicht alles übermäßig zu beachten und immer weiter heranzuziehen, sondern auch Dinge mal vorbeiziehen zu lassen, gerade wenn es um Gedanken und Gefühle geht.
Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist, glaube ich, auch sehr aktuell ein gutes Thema für unsere Gesellschaft, oder?
Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, und dann wäre ein weiterer Gedanke, der mir zu den ganz praktischen Tipps kommt, ist wirklich sich mal diese Frage zu stellen, was tue ich auf der einen Seite und was vermeide ich auf der anderen Seite? Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundfrage. Das heißt also, wenn es um die Frage geht, was tue ich konkret, steht das, was ich jeden Tag tue, eigentlich im Einklang mit dem, was mir wirklich wichtig ist und im Einklang mit dem, was mit meinen Werten kongruent ist. Ne? Werte sind so ein bisschen ein Begriff, der so ein bisschen überstrapaziert ist, würde ich mal sagen, ähnlich wie Achtsamkeit. Mittlerweile reden alle von Werte und von Wertearbeit. Ja. Aber dahinter steht natürlich etwas ganz Bedeutsames. Und wir können uns grundsätzlich immer die Frage stellen, wer ist mir wichtig und was ist mir wichtig in meinem Leben? Ja, also das ist eine Basisfrage, die ich eigentlich jedem empfehle, morgens mal für so einen kurzen Moment der Kontemplation nach dem Aufstehen sich selbst zu stellen. Vielleicht mal kurz an den Lieblingsort in der Wohnung zu gehen, auf einen Sessel oder wenn jemand meditiert, vielleicht auf ein Kissen. Wer ist mir wirklich wichtig? Wer liegt mir besonders am Herzen? Und was ist mir wichtig? Wofür soll mein Leben stehen? Welche Qualitäten möchte ich gerne entwickeln? Und dann die zentrale Frage, sich selber zu stellen, was tue ich heute, um genau dem Ausdruck zu verleihen? Also meine Handlungsweisen und meine Taten wirklich in Einklang mit meinen Werten zu bringen. dann entdecken wir uns ganz, ganz oft, dass wir da im Tagesverlauf oft den Kontakt verlieren zu dem, was wirklich wichtig ist. Und auf der anderen Seite, was vermeide ich? Ja, und da sind wir ganz stark bei der Fragestellung, welche Reize tun mir nicht gut? Welche Reize benötige ich nicht, auch nicht zu persönlichem Wachstum? Und welche Reize sollte ich wirklich reduzieren und im Zweifelsfall sogar wirklich kappen? Und da kommen wir zum Beispiel schon mal ganz, ganz wichtig, die Reize digitaler Natur, ne? Social Media, Website-Reize, ständige Erreichbarkeit, ne? Das sind ganz starke Reize. Wenn wir die nicht lernen zu selektieren, dann wird es unserem Geist immer schwerer fallen, in dieser Flut und Überflut an Informationen noch zentriert zu bleiben und noch im Balance zu bleiben. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Frage. Was tue ich und was vermeide ich?
Ja, absolut. Und gleichzeitig auch vielleicht eine der größten Aufgaben jetzt
Ja.
so, die sich immer weiter, ja, so entwickelt, ne, in diesen Zeiten. Und genau,
Absolut.
ich hatte nämlich auch noch als Punkt, mir gedacht, was ich ganz wichtig finde auch, das passt da super ran, wie, mit was man wirklich auch seinen Geist füttert. Also, dass man da auch so eine wirkliche Bewusstheit hat, ja, fülle oder füttere ich meinen Mind, weil so wie wir auch unseren Mind benutzen oder auch so wie wir ihn, ja, also mit das, was wir ihm anbieten sozusagen, das formt ja auch, also so wie wir unser Gehirn benutzen, so formt es sich auch. Und deswegen finde ich das auch immer wichtig, dass man wirklich sehr bewusst wählt, egal ob das jetzt das Fernsehprogramm ist oder auch wirklich Nachrichten in Endlosschleife mit dieser Bildgewalt von heute. Also, dass man da auch immer wieder ein gutes Maß findet, also finde ich so in ja, sicherlich auch sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber auch wenn man spürt, dass ein bestimmtes Maß da auch nicht gut tut, dass man auch da, also eigentlich das auch, was du schon gesagt hast, Ralf, dass man da auch wirklich noch mal gut wählt oder wie viel Social Media Konsum ist gut oder vielleicht auch welche Art davon, bis hin zu welche Literatur lese ich, auch mit welchen Menschen, welchen Gesprächen umgebe ich mich.
Absolut,
Das ist
absolut.
auch
Ganz entscheidend. Und ich glaube, der Schlüssel tatsächlich zu psychischer und geistiger Gesundheit und auch Entwicklung ist unsere Fähigkeit der Präsenz. Das heißt, in dem Moment, wo wir wirklich in die Gegenwart kommen, in der Gegenwart präsent sind und nicht unserem Geist erlauben, immer wieder in die Vergangenheit, vergangene Erfahrungen, vergangene Gedanken, Vergangenes zu verarbeiten oder immer nur an Zukünftiges zu denken, was sozusagen kommen könnte, aber vielleicht noch gar nicht ansteht, sondern wirklich in allem, was wir tun, in die Gegenwart uns bemühen zu kommen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil in der Gegenwärtigkeit gibt es keine psychische Störung. Das ist das Wichtige. Die psychischen Störungen resultieren immer aus dem Verharren in der Vergangenheit oder in der Zukunft und oft auch in einem Wechsel. Wenn wir
ja.
immer in der Vergangenheit verharren, haben wir ganz, ganz oft mit depressiven Problemen zu tun. Wenn wir immer in der Zukunft verharren, dann haben wir ganz oft mit Ängsten zu tun. Und wenn wir in der Gegenwart ankommen, sind wir meistens frei davon. Und das bedeutet natürlich bei allem, was wir tun. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich und stehe nicht schon oder laufe schon. Wenn ich mit dir spreche, dann spreche ich mit dir und bin nicht schon bei der nächsten Thematik. Und wenn wir diese Präsenz kultivieren und immer mehr trainieren, das ist ein wirkliches Training, wie ein Muskeltraining, wie ein Asana-Training, so ist eben auch diese Präsenz anzuwenden, diese vollen Fokus auf Gegenwärtigkeit, einer der wesentlichen, wenn nicht sogar der wichtigste Schlüssel wirklich für geistige Gesundheit.
Absolut. Und ich hätte auch noch eins, ist auch ein bisschen überstrapaziert, aber sehr wirkungsvoll, wie ich finde. Sich wirklich, also wie auch immer, es gibt ja entweder wirklich Dankbarkeitsmeditation, das wäre so der Klassiker, oder auch ganz modern einfach sich zu überlegen, vielleicht am Abend nach einem Tag, das machen viele ja auch sogar mit ihren Kindern schon oder so, was war heute schön, oder eher wirklich gesagt auch nochmal, für was bin ich einfach dankbar oder für wen, für welche Situation heute, für was ich erlebt habe. Also diesen Blickwinkel, die Perspektive der Dankbarkeit einzunehmen, auch wenn das, wie gesagt, auch wirklich ein bisschen überstrapaziert ist, dann, dass man wirklich immer wieder auch das sehr bewusst auswählt, weil das so
Ja, von
entscheidend ist für wie glücklich erleben wir unser Leben oder unsere Situation.
Absolut. Also die Dankbarkeitspraxis, definitiv, die kann nie überstrapaziert sein, sondern sie ist eigentlich nur dann überstrapaziert, wenn man sie irgendwie so unehrlich praktiziert. Ne? So, ja, ich bin dankbar für alles Mögliche. Nee, aber diese ganz tiefe Dankbarkeit wirklich zu spüren, ganz, ganz bedeutsam. Also, und für unsere Psychohygiene, wie wir sie auch gerne nennen, von überragender Bedeutung. Also von daher kann ich nur voll und ganz zustimmen. Und ich habe auch noch einen, den ich noch gerne mitgeben möchte, der
Gerne.
mir auch noch kommt. Und zwar, weil das, glaube ich, auch oft unterschätzt wird, umgebe dich wirklich mit Gleichgesinnten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich stelle oft fest, dass Menschen, die unter psychischen Beschwerden leiden, ganz, ganz oft in ihrem Umfeld Menschen haben, die ihnen definitiv nicht gut tun. Wir wollen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir die Ursache für unsere inneren Probleme nach außen tragen und der Meinung sind, es ist die Schwiegermutter, es ist der Partner, es ist der Chef am Arbeitsplatz oder wer auch immer, der verantwortlich ist. Nein, natürlich schauen wir auf uns selbst. Aber wir wissen ganz klar, auch aus der psychologischen Forschung, dass wenn wir mit Menschen uns umgeben, die uns die ganze Zeit lang zurückhalten in der eigenen Entwicklung, die uns nicht wirklich verstehen, auch nicht verstehen möchten, die sich uns gegenüber nicht öffnen, unserer auch Veränderung gegenüber nicht öffnen. Na, wir erleben das ja auch oft, dass wir mit unseren Mitmenschen, die wir schon jahrzehntelang kennen, nicht wirklich eine gemeinsame Entwicklung durchlaufen, sondern dass die Menschen uns immer noch durch die Brille von vor 30 Jahren betrachten. Da muss man wirklich überprüfen, ist das noch eine Beziehung, die noch wirklich wertvoll ist für beide Seiten? Ja, also dieses sich umgeben mit Gleichgesinnten ist ganz, ganz wichtig. Am Arbeitsplatz kann man das natürlich nicht immer entscheiden, das ist klar, wobei auch die Wahl des Arbeitsplatzes ja damit auch schon in Verbindung steht. Aber ganz besonders wichtig ist es natürlich in der Freizeit, ganz besonders wichtig bei der Partnerschaft, bei der Partnerwahl. Ja, und bei den Menschen, mit denen wir uns eben in der Zeit, über die wir selber verfügen können, uns wirklich umgeben. Also die Gleichgesinnten, die können uns enorm weiterbringen und sie können uns auch enorm zurückhalten in unserer Entwicklung.
Ja, das ist auch ein großes, wahres Wort. Das ist so. Das stimmt. Und ich habe auch noch mal was, das ist vielleicht auch noch mal, kannst du gerne mit einsteigen, Ralf, finde ich auch immer wichtig, dass man auch, wenn man merkt, oh, irgendwie, es fordert mich gerade sehr heraus, die Situation, und ich merke so, ich stoße da an meine Grenzen, dass sozusagen mit meinen Ressourcen bewältigen zu können oder durch die Situation gut durchzugehen, oder es kippt in eine Richtung, dass man sich wirklich immer wieder Unterstützung reinholen kann. Es gibt heutzutage so traumhafte Möglichkeiten, unterschiedlichste therapeutische Verfahren, um wirklich Dinge, wenn sie hochkommen, und oder gerade auch über die Yoga-Praxis, manchmal wird es dann noch mal eher bewusst, dass man vielleicht an der Stelle so ein bisschen festhängt innerlich, sage ich mal, dass man sich da wirklich einfach traut, früh auch eine Unterstützung mit reinzuholen, die zu einem passt.
Absolut. Ja, also wenn wir einen unerklärlichen Bauchschmerz haben, der so schneidend ist, dass wir das Gefühl haben, ich kann weder schlafen noch mich bewegen noch aufrecht stehen, was tun wir? Wir gehen zum Hausarzt oder zum Gastroenterologen, wir machen eine Magenspiegelung, was auch immer. Das ist vollkommen normal. Wenn wir aber einen psychischen Schmerz haben oder wir merken kreisende Gedanken, die uns nicht mehr zur Ruhe kommen lassen oder wir merken einfach eine sehr trübe Stimmungslage, dann haben wir oft das Gefühl, das müssten wir mit uns selber ausmachen. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also genauso wie wir den Bauchschmerz haben, gibt es eben Beschwerden auf der inneren psychischen Ebene. Und wenn die wirklich über einen gewissen Zeitraum bestehen bleiben und uns wirklich stark daran hindern, das Leben so frei zu führen, wie wir uns das wünschen, dann ist der Zeitpunkt für Hilfe gekommen.
Ja, total, genau. Und die Welt ist ja wirklich groß, ne? Auch gerade andockend an gerade auch was, also was du tust oder was so auch zum Yoga passt, wo der Körper mit integriert ist, auch sogar traumatherapeutische Verfahren. Also das ist ja eine Wahnsinnsspanne,
Natürlich.
die man wählen kann für sich.
Natürlich.
Genau. Ich habe auch noch was Tolles. Vielleicht auch, also ich nenne das ja immer auch liebevolle Akzeptanz üben. Aber ich würde es mal sagen, Akzeptanz üben für die Dinge, die einfach auch wirklich nicht zu ändern sind. Also zum Beispiel sowas wie auch der Prozess des Älterwerdens, auch wenn man da Ayurveda, also das hat mich auch, also viele, viele, viele Sachen im Ayurveda haben mich extremst bereichert in meinem Leben. Und auch die Rhythmen des Tages, der Jahreszeiten und eben auch der Lebensphasen finde ich so wertvoll, einfach auch zu verstehen, hey, bestimmte Sachen sind eben in bestimmten Lebensphasen so. Und ich glaube auch, also das als ein Beispiel, also alles, was man wirklich was sich lohnt, in die Akzeptanz zu holen oder sich innerlich damit auszusöhnen, weil es einfach eine Gegebenheit ist, die nicht veränderbar ist. Das ist ja auch in ganz, ganz vielschichtigen Bereichen so.
Ja, und das ist vor allem die Innenwelt, ja. Wir können
Ja.
unsere Gedanken nicht steuern. Wir können auch unsere Gefühle nicht steuern,
Ja.
sondern die können wir nur in dem Moment wahrnehmen, beobachten und annehmen. Und das, was wir wirklich steuern können und verändern können, ist unser Verhalten.
Ja.
Das heißt, wie ich darauf reagiere, das kann ich beeinflussen. Ich kann beeinflussen, welches Verhalten ich künftig an den Tag lege, damit bestimmte Empfindungen vielleicht künftig nicht mehr so entstehen, die mich belasten. Aber das ist genau der wichtige Punkt, wie du sagst. Liebevolle Annahme, liebevolle Akzeptanz. Das Wort Akzeptanz klingt manchmal ein bisschen hart, aber es geht um dieses Open up, sagt man im Englischen, ne? Öffne dich einfach
Klingt
für das, was da gerade passiert.
besser.
Und genau. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, wenn wir nicht mehr ankämpfen gegen diese inneren unangenehmen Impulse, die wir alle in unserem Leben erfahren, manche zu bestimmten Zeiten mehr, manche weniger, dann
Ja.
haben wir ganz, ganz viel mehr Freiheit gewonnen.
Ja. Wirklich. Hast du noch einen Tipp,
Ich glaube, wir haben
Ralf?
wertvolle schon weitergegeben.
Ich
Nicht die Masse macht's,
hoffe.
sondern die Klasse sozusagen. Und ich glaube, wenn das umgesetzt wird, dann haben wir, glaube ich, ja, ein paar inspirierende Gedanken weitergebracht.
Das glaube ich auch, Ralf. Ganz, ganz vielen Dank. Ich danke dir wahnsinnig für dieses Gespräch. Also was mich jetzt total bereichert hat, alleine auch schon in der Aufnahme.
Sehr, sehr gerne. Vielen
Dank.
Dank für die Einladung noch einmal und ja, für die Zuhörer natürlich alles Gute und
Ja.
bis bald.
Vielleicht suchen wir ja auch noch mal ein Thema, falls du Lust hast. Ich
Sehr
hätte
gerne.
Lust.
Sehr gerne.
Genau. Auch wenn ihr Lust habt, bei Ralf anzudocken, also ich kann das nur empfehlen. Es gibt die Privatpraxis Eurasia Med, oder sag du auch gern selber, Ralf, ist vielleicht besser.
Gerne. Also, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt oder einfach euch informieren wollt über meine Arbeit, am einfachsten über Eurasia Med, also Eurasia wie Europa, Asia und Med.de, das ist die Website. Oder ihr könnt euch auch gerne auf meinen beiden YouTube-Kanälen umschauen. Das ist einmal von Eurasia Med, also youtube.com/Eurasia Med. Findet ihr automatisch meinen Hauptkanal und es gibt noch einen Zweitkanal, der sich rein um Ayurveda kümmert. Der heißt AyuMed. Also AyuMed. Das sind die beiden YouTube-Kanäle, da könnt ihr euch gerne informieren. Freue mich natürlich sehr, wenn ihr den abonniert oder gerne auch weiterempfehlt, damit wir einfach wertvolles Wissen nach außen weitertragen können.
Ja, absolut. Es ist auch eine dicke Herzensempfehlung von mir. Kann ich nur empfehlen. Und auch ja, ein ähnliches Anliegen, auch hier mit dem Podcast wirklich so gute Inhalte rauszugeben. Und auch für die, die mich noch nicht kennen, die vielleicht jetzt neu zuhören, auch durch Ralf oder wie auch immer. Also zu mir findet ihr Infos unter www.maisha-jena.de. Das ist ein Yoga-Studio, das ist auch eine Akademie, wo man andocken kann. Ich bastel auch, also es gibt schon ein Online-Angebot auch, falls du weiter weg bist, für eine wirklich auch diese Art von integrierender Yoga-Praxis, wo eben alle Ebenen auch bedacht sind und die wirklich, wo es wirklich ums Wachstum geht und die Weiterentwicklung und das zu sich kommen. Und ich bastel auch gerade noch mal an neuen Online-Angeboten. Ja, das kommt in Kürze und es gibt auch immer mal Retreats in Portugal oder auch in Indien, falls du da Lust hast anzudocken. Und genau, also ich freue mich auch über eine Bewertung. Das trägt auch diese wertvollen Inhalte hier noch mal weiter in die Welt. Und ja, mit der Hoffnung auch, es hat dich wirklich auch im Zuhören bereichert und du hast dir ein paar Sachen mit rausgenommen. Ich glaube, das ist ein Podcast, den kann man sich sogar mehrmals anhören. Oder was sagst du, Ralf?
Das würde
Damit
mich
man
sehr
alles
freuen, auf
erfasst.
jeden Fall. Ich
Schön.
glaube, wir haben einige wichtige Impulse gesetzt.
Genau, ja. Also ganz vielen Dank
Herzlichen Dank dir. Alles Gute.
und.
Om meets Alltag. Yoga jenseits der Klischees. Mit Tiefgründigkeit zu dem, was du brauchst. Von und mit Katharina Bock. Deine neue Yoga-Routine für die Ohren.